Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Und es geht bei uns unter anderem um die Frage, ob die USA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer bald zulassen, wie mögliche Impfstoffe global verteilt werden. Und darum, wie sich die Deutsche Bahn Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur noch leisten kann angesichts hoher Schulden. Wir starten aber mit dem EU-Gipfel, der seit heute Mittag in Brüssel läuft. Die Tagesordnung ist lang. Ein Thema, der mehrjährige Finanzrahmen und das geplante 750 Milliarden Euro Programm für Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie. Beides blockiert von Polen und Ungarn. Hintergrund ist eine Klausel, die Überweisungen aus Brüssel an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien knüpfen sollte. Offensichtlich ein Problem für Warschau und Budapest. Jetzt hat die deutsche Ratspräsidentschaft einen Kompromiss ausgehandelt. Kern eine Zusatzerklärung. Frage an unseren Korrespondenten Peter Kapern. Weicht diese Zusatzerklärung die Rechtsstaatsklausel in irgendeiner Form auf?
Also weder formell betrachtet noch inhaltlich, eigentlich nicht. Diese Zusatzerklärung hat keine rechtsbindende Kraft. Sie ist einfach nur eine politische Erklärung des EU-Gipfels. Das hat innerhalb der EU ein gewisses politisches Gewicht. Aber wenn man vor Gericht zöge, dann würde ausschließlich der Text des eigentlichen Rechtsstaatsmechanismus zählen. Und diese zusätzliche Erklärung hätte rechtlich keine Bindungswirkung. In dieser Erklärung steht drin, dass Polen und Ungarn zugesichert bekommen, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus tatsächlich sich nur auf Fälle bezieht, in denen rechtsstaatliche Defizite die Auszahlung von Geldern gefährden, Betrug mit bei EU-Geldern Korruption begünstigen könnten. Nur auf diesen eng gefassten Bereich bezieht sich der Rechtsstaatsmechanismus. Das war eigentlich schon vorher klar. Aber Polen und Ungarn waren so auf die Palme geklettert und hatten behauptet, der EU gehe es in Wahrheit darum, Polen ein liberales Abtreibungsrecht aufzuzwingen oder Ungarn zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen. Jetzt haben sie noch einmal schwarz auf weiß, dass das mit diesem Mechanismus gar nicht beabsichtigt und auch gar nicht möglich ist. Und sie können vor dem Europäischen Gerichtshof noch gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus klagen. Und solange der EuGH nicht geurteilt hat, wird die EU-Kommission, das ist eine weitere politische Zusicherung, diesen Rechtsstaatsmechanismus nicht einsetzen. Das heißt, wenn Polen und Ungarn irgendwo irgendwas gewonnen haben, dann maximal anderthalb Jahre Zeit.
Jetzt gab es aber trotzdem kein großes Hurra vor dem Gipfel. Das Pressezentrum ist auch während der Pandemie geschlossen. Das schränkt auch den informellen Informationsfluss aus diesen Sitzungen etwas ein. Was ist denn über die Positionen der Mitgliedstaaten der anderen zu diesem Kompromiss bisher bekannt?
Da war ja natürlich insbesondere die Position des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte von Interesse, der ja so etwas ist wie der Chef der Gruppe, der informellen Gruppe, der sogenannten Frugal, also der sparsamen EU-Staaten, die ja auf ganz harte Konditionalität gepocht hatten bei der Auszahlung von EU-Geldern, auch unter Druck des eigenen niederländischen Parlaments, das da mächtig Dampf macht im Hintergrund. Und Mark Rutte kam hier nach Brüssel und hat ein paar Bedingungen formuliert, die nach meiner Wahrnehmung aber nicht unerfüllbar sind. Er hat beispielsweise gesagt, dass wenn tatsächlich jetzt das Urteil des EuGH über diesen Rechtsstaatsmechanismus 1,5 Jahre in Anspruch nehmen würde, dann müsse gleichwohl klargestellt sein, dass all die Rechtsstaatsverstöße mit negativen Auswirkungen für das EU-Budget, die in diesen 1,5 Jahren anfallen, rückwirkend bekämpft werden können. Das ist das eine. Und außerdem hat Rutte gesagt, das Parlament stand ja an unserer Seite, an der Seite der Frugals bei der Formulierung des Rechtsstaatsmechanismus. Und wir wollen die Meinung des Parlaments, des Europaparlaments zu diesem Kompromiss hören, auch wenn die formelle Zustimmung des Parlaments gar nicht dazu nötig ist, weil, ich wiederhole mich da, dieser Kompromiss überhaupt kein rechtsverbindlicher Text ist.
Noch ganz kurz, Herr Kapern, ist damit der Nothaushalt jetzt abgewendet?
Naja, wenn es so durchgeht, wenn die Mitgliedstaaten Ja sagen, wenn die Bedingungen von Herrn Rutte erfüllt werden, wenn dann auch ein letztes Mal Morawiecki und Orban, die beiden Regierungschefs aus Polen und Ungarn, nicken, ja, dann kann der Haushalt beschlossen werden. Dann gibt es zum 1.1. einen ordentlichen neuen EU-Haushalt. Und ab etwa Mitte des nächsten Jahres können dann die Gelder aus dem Corona-Hilfstopf ausgezahlt werden.
Danke, Peter Kapern in Brüssel. Auch die Europäische Zentralbank hat über Wirtschaftshilfen beraten. Der Leitzins bleibt gleich, aber sie stockt ihr Anleihekaufprogramm auf. Mischa Erhardt mit Reaktion und Einschätzung aus Frankfurt.
Die Perspektiven haben sich durch die zweite Corona-Welle eingetrübt. Die EZB geht nur noch von einem Wachstum von knapp 4% in 2021 aus. Im September lag die Prognose noch bei 5%.
Clearly, we are facing circumstances that are in the short term more difficult. And that difficulty has been caused by the second wave and the containment measures that have been taken as a result of such second wave.
Man sehe sich durch die zweite Welle und die Gegenmaßnahmen mit stärkeren Schwierigkeiten konfrontiert als vorher gedacht, unterstrich Lagarde in Frankfurt. Deswegen hat die Notenbank ihre Notfallhilfen stark ausgeweitet. Um 500 Milliarden Euro erhöht sich das Krisenanleihekaufprogramm. Das Volumen von PEP, wie es abgekürzt heißt, steigt damit auf schwer fassbare 1,8 Billionen Euro. Zudem sollen Langfristkredite für Banken länger laufen, bei denen sich die Kreditinstitute im Euroraum quasi zum Nulltarif Geld leihen können. Hinzu kommen im nächsten Jahr weitere spezielle Refinanzierungsgeschäfte für die Banken.
The monetary policy measures taken today.
Die heute ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen werden dazu beitragen, die günstigen Finanzierungsbedingungen während der Pandemie aufrechtzuerhalten und dadurch die Kreditvergabe an alle Wirtschaftssektoren zu fördern, die Konjunktur zu unterstützen und mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten. Mit ihren historisch beispiellosen Geldspritzen wollen die europäischen Währungshüter vor allem die Zinsen niedrig halten, um die Inflation anzuheizen. Banken können durch die Hilfen leichter Kredite vergeben, die Unternehmen dann für Investitionen nutzen können. Auch Staaten, deren Staatsschuld durch die vielen Hilfsprogramme in der Krise stark angestiegen ist, können ihre Schuldenberge natürlich besser finanzieren, wenn die Zinsen niedrig bleiben.
Also die EZB hat seit dem Ausbruch von Corona so viel Anleihen gekauft, dass sie faktisch die gesamten Haushaltsdefizite aller Staaten im Euroraum finanziert hat. Also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die kompletten Haushaltsdefizite finanziert durch die Anleihekäufe. Und mit der Aufstockung, die wir jetzt sehen, wird sie das vermutlich auch im kommenden Jahr weiter so machen. Das ist natürlich ein ideales Umfeld für die Finanzminister, das ist klar.
Sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Offiziell ist das allerdings nicht das Ziel der Europäischen Zentralbank. Staatsfinanzierung ist ihr verboten. Dass das Notfallprogramm um mindestens 9 Monate verlängert wird, hat Beobachter wie Krämer erstaunt. Die meisten Volkswirte hatten mit einer Verlängerung von nur 6 Monaten gerechnet. Hier beruft sich die Notenbank auf die Prognosen von Wissenschaftlern, was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht. Ende 2021 könnte durch Impfungen eine Immunität vorherrschen, die eine dann deutlichere Erholung und Normalisierung der Wirtschaft ermöglicht. Deswegen könnten, Stand heute, die Nothilfen ab März 2022 auslaufen. Sollte sich aber die ökonomische Lage verschlechtern, werde die EZB alle nötigen Werkzeuge einsetzen, um den Euroraum zu unterstützen.
Mischa Erhardt über die Entscheidung der EZB, ihre Anleihekäufe auszuweiten. Die Deutsche Bahn ist in der Pandemie pünktlicher geworden. Im November waren die Züge so pünktlich unterwegs wie seit 2005 nicht mehr, was immer noch bedeutet, dass jeder 5. Zug verspätet war. Hintergrund ist die geringe Auslastung der Züge. Neben Pendlermassen ist es im normalen Betrieb vor allem die Infrastruktur, die Züge oft ungewollt ausbremst, Stichwort Weichenstörung. Auch da hat sich laut Bahn in diesem Jahr etwas getan. Es reicht aber noch lange nicht. Weitere Milliardeninvestitionen sind trotz der massiven Schulden der Bahn geplant. Sebastian Engelbrecht darüber, wie das zusammengeht.
Die Deutsche Bahn saniert ihr Schienennetz und feiert ihre Bemühungen als Rekordinvestitionen. Im Jahr 2020 habe das Unternehmen 12,2 Milliarden Euro für die Erneuerung des Schienennetzes von Weichen, Bahnhöfen und Brücken ausgegeben. Man habe 1500 Kilometer Gleis, 1500 Weichen und 100 Brücken erneuert. 2,6 Millionen Tonnen Schotter wurden ausgetauscht und 620 Bahnhöfe renoviert, erklärte Ronald Pofalla, der im Vorstand der Deutschen Bahn für die Infrastruktur zuständig ist.
Wir haben ja trotz Corona in diesem Jahr keine einzige Investition zurückgenommen und so wird es auch im nächsten Jahr sein. Langfristig bis 2030 investieren wir 170 Milliarden Euro in die Infrastruktur. Im nächsten Jahr werden wir wieder einen Anstieg haben.
Die Bahn hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Netz so zu sanieren, dass die Reisenden so wenig wie möglich darunter leiden. So habe man bei der Erneuerung der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim sogar ein eigenes Gleis für Bautransporte gelegt. Die Arbeiten hätten nur 205 Tage gedauert. Für die Sanierung des Netzes stellt der Bund der Deutschen Bahn bis 2030 62 Milliarden Euro zur Verfügung.
Es hat noch nie eine solche umfängliche Finanzierung gegeben und man muss der amtierenden Bundesregierung wirklich danken. So viel Geld ist noch nie in die Schieneninfrastruktur investiert worden wie jetzt.
Andere sehen die Sanierung nicht als Rekordleistung, zum Beispiel die Konkurrenten der Deutschen Bahn. Peter Westenberger, der Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, eines Zusammenschlusses privater Bahngesellschaften, sagte dem Deutschlandfunk:
Es ist auch selbstverständlich, dass das passiert. Niemand würde auf die Idee kommen, beim Straßennetz darüber zu resonieren, dass man die vorhandenen Straßen erhält. Nur bei der DB oder beim Eisenbahnnetz wird es als tolle Errungenschaft verkauft.
Der Verkehrsträger Bahn werde immer noch gegenüber der Straße benachteiligt, meint Westenberger. Jedes Jahr würden in Deutschland 10.000 Kilometer Straßen gebaut. Zugleich kämen in diesem Jahr nur 3 Kilometer neue Bahnstrecken hinzu.
Die Investitionen in das Schienennetz stagnieren beim Neu- und Ausbau. Und es wird gerade jetzt, trotzdem es ja einige große Baustellen gibt, nur noch ganz wenig neue zusätzliche Kapazität ins Netz gebracht.
Wer wirklich eine Verkehrswende wolle, müsse zusätzliche Gleise bauen, insbesondere für den wachsenden Güterverkehr auf der Schiene, sagt Westenberger. Auch der Bundestag debattierte heute über den Verkehrsetat für das kommende Jahr. Schon vor der Debatte warf der grünen Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler der Bundesregierung vor, sie habe jahrelang zu wenig gegen den Sanierungsstau bei der Bahn unternommen. Dieser sei der Grund für Zugausfälle und Verspätungen.
Sebastian Engelbrecht berichtete. In den USA ist die Corona-Lage so prekär, dass manche Apotheken schon Schilder aufhängen, Covid-19-Impfung noch nicht verfügbar. Offensichtlich werden sie öfter danach gefragt. Die Betonung liegt hier auf dem noch nicht verfügbar. Als letzte Hürde für eine Zulassung der Firmen BioNTech und Pfizer gilt eine Sitzung des Impfstoffkomitees der US-Arzneimittelbehörde FDA. Und diese Sitzung hat vor gut 2 Stunden angefangen. Sie ist öffentlich und wird per Livestream übertragen. Frage an Dore Simon, die das für uns beobachtet. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was passiert da heute?
Ja, also es ist nicht der übliche runde große Tisch, wie das in normalen Zeiten werden. Wie Sie schon angedeutet haben, passiert das Ganze virtuell. Ich kann so, wie jeder, der es sehen möchte und die Experten auch, immer 2 Menschen sehen, die sprechen auf dem Bildschirm. Die FDA hat ihrerseits vorgetragen, warum sie der Meinung ist, dass eben dieser Beratungsausschuss für Impfstoffe das Ganze prüfen muss. Da gibt es genaue Kriterien. Jetzt waren anfangs noch Fragen an die FDA von den Wissenschaftlern in diesem Beratungsausschuss. Die sind von außerhalb der Behörde. Und die werden anschließend diskutieren über die Vor- und Nachteile des Impfstoffes von Pfizer-BioNTech und nach 9 Stunden heute Abend ihr Urteil abgeben, ob man diesen Impfstoff zulassen kann.
Und wenn Sie für Ja stimmen, ist dann die Zulassung auch sicher?
Nein, die FDA kann ihre Entscheidung unabhängig treffen von dem Votum der Wissenschaftler. Aber alle gehen hier davon aus, dass die FDA, wenn der Beratungsausschuss grünes Licht gibt, selber grünes Licht geben wird und der Impfstoff ausgeliefert werden kann. Die FDA hat schon vor 2 Tagen erklärt, aus seiner Sicht, also aus Sicht der Arzneimittelbehörde, könne der Impfstoff ohne Bedenken eingesetzt werden.
Die Infektionszahlen in den USA, die Covid-Zahlen, die bleiben sehr hoch. Wie wichtig ist denn die Aussicht auf einen Impfstoff für das Land, aber auch für die Firmen? Das ist ja auch ein großer Markt.
Ich sage es vielleicht nochmal am Anfang für alle, weil die Dimension doch wirklich erschreckend ist. Wir haben bis heute 288 Tage, nachdem der erste Patient in den USA gestorben ist an Covid, 289.000 Tote. Allein gestern waren es 3.250 Menschen, die gestorben sind. Wir haben täglich über 220.000 Neuinfektionen. Und die Betten in vielen Kreisen vor allem, sind schon überfüllt. Über 106.000 Patienten liegen dort. Deswegen ist auf der einen Seite dieser Impfstoff extrem wichtig. Auf der anderen Seite sind die USA auch in dieser Hinsicht ein gespaltenes Land. Es gibt diejenigen, die den Impfstoff nehmen wollen. Es gibt sehr viele, die sich nicht impfen lassen wollen. Und dazu kommt, der Impfstoff allein beseitigt ja nicht das Virus und sorgt nicht dafür, dass Menschen nicht mehr sterben.
Doris Simon, danke für diese Einordnungen aus den USA über die laufende Beratung des Impfstoffkomitees der Arzneimittelbehörde FDA. Die USA haben sich auch schon vor einer möglichen Zulassung jede Menge Impfstoffdosen gesichert, Verträge abgeschlossen, wie andere Regierungen auch. Das Virus aber grassiert weltweit. Wie also steht es um die globale Verteilung? Das hat sich unter anderem die Duke University aus den USA angeschaut, Dagmar Röhrlich berichtet.
Der Wettlauf um Impfstoffe gegen Covid-19 wird nicht nur in den Laboratorien ausgetragen, sondern sozusagen auch in den Regalen. Die waren nämlich schon leer gekauft, bevor die ersten Notfallzulassungen überhaupt erteilt worden waren. Viele Länder sichern sich bereits seit Monaten hunderte Millionen Dosen potenzieller Vakzine von verschiedenen Herstellern. Unsere Untersuchungen zeigen, dass etwas mehr als 7 Milliarden Dosen bereits verkauft sind. Über weitere 2,6 Milliarden Dosen wird verhandelt oder sie sind als Optionen im Rahmen bestehender Vereinbarungen reserviert. Die große Masse sei von den USA und Kanada gekauft worden, von Großbritannien und der EU, Japan, der Schweiz oder Australien, erklärt Andrea Taylor. Sie hat die Studie an der Duke University in North Carolina geleitet. Die meisten Länder mit hohem Einkommen haben von unterschiedlichen Vakzinkandidaten genug gekauft, um ihre Bevölkerung mehrfach zu impfen. Das machte in der Welt, in der wir vor 6 Monaten lebten, auch durchaus Sinn, als wir noch nicht einmal wussten, ob überhaupt eines der Mittel auf den Markt kommen würde. Mit vorne in der Schlange stehen zudem Länder wie Mexiko, in denen klinische Studien laufen. Auch sie konnten sich den weiteren Zugang zu Impfstoffen sichern. Wir sehen auch, dass einige Länder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich vor allem über die Nutzung ihrer eigenen Produktionskapazitäten Zugang haben. Indien zum Beispiel hat sich auf diese Weise wirklich gut geschlagen. So hat das Serum Institute of India, der weltweit größte Impfstoffhersteller, jetzt bei der Regierung eine Notfallzulassung für den derzeit umstrittenen AstraZeneca-Impfstoff beantragt. Die Hälfte der Produktion ist ohnehin für den Einsatz im Land selbst reserviert. Und so drohen vor allem Entwicklungsländer das Nachsehen zu haben, wie schon beim Impfstoff gegen die Schweinegrippe 2009. Um das zu verhindern und weltweit einen gerechten Zugang zu den Vakzinen zu ermöglichen, war im April von der WHO und der globalen Impfallianz Gavi sowie der Coalition for Epidemic Preparedness, CEPI, die Impfstoffplattform COVAX gegründet worden. An ihr beteiligen sich inzwischen 188 Staaten. Rachel Silverman, Analystin vom US-amerikanischen Think Tank Center for Global Development.
COVAX is composed of 2 elements.
COVAX besteht aus 2 Elementen. Da sind zum einen die allerärmsten Länder, die grundsätzlich kostenlose oder subventionierte Impfstoffe erhalten sollen. Dann gibt es Länder, die für den Zugang zu dem COVAX-Vakzinportfolio zahlen. Außerdem nimmt COVAX Spenden an. Allerdings sind die noch nicht so hoch wie erhofft, sodass sie für die Ambitionen derzeit jedenfalls noch nicht reichen. Zwar seien die bilateralen Abkommen nicht hilfreich, wenn es um einen gerechten Zugang zu den Vakzinen gehe, erklärt Mariangela Simao, stellvertretende Generaldirektorin der WHO, aber sie seien nun einmal eine Tatsache. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, sicherzustellen, dass Vakzine, die zugelassen werden, auch Teil des COVAX-Portfolios werden. Derzeit sind 9 Impfstoffkandidaten im Portfolio und es laufen Verhandlungen mit weiteren Herstellern. Firmen wie AstraZeneca und Novavax oder Sanofi GlaxoSmithKline, sie haben sich dazu verpflichtet, COVAX nach der Zulassung ihrer Impfstoffe große Mengen zur Verfügung zu stellen. Mit BioNTech/Pfizer sollen die Verhandlungen in der letzten Phase sein. Inzwischen hat COVAX etwa 700 Millionen der 2 Milliarden Dosen gekauft, die bis Ende 2021 ausgeliefert werden sollen. Außerdem hat sich COVAX in Spanien und Südkorea Produktionskapazitäten für 2 Milliarden Dosen gesichert. Diese Kapazitäten sind, soweit wir das beurteilen können, nicht an einen bestimmten Impfstoffkandidaten gebunden. Wenn man bedenkt, dass die Produktionskapazitäten der wichtigste limitierende Faktor sind, weshalb die Welt wohl erst 2023 geimpft sein wird, ist dieser Schritt strategisch sinnvoller, als sich vorab am Markt einzudecken. Eine Hoffnung für Entwicklungs- und Schwellenländer ist außerdem, dass die durch Verträge überversorgten Länder in dem Moment, wo mehrere Impfstoffe zugelassen sind, auf die Kaufoptionen verzichten, die sie nicht brauchen. Oder dass sie einen Teil ihrer Impfstoffe spenden, erklärt Mariangela Simao. Wir müssen sicherstellen, dass wir im nächsten Jahr genügend Impfstoff zur Verfügung haben, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu impfen. Zwar gibt es also durchaus Bemühungen, den Impfstoff auch für Entwicklungs- und Schwellenländer schnell zugänglich zu machen. Doch von einer gerechten weltweiten Teilhabe ist man noch weit entfernt.
Hintergründe von Dagmar Röhrlich. Aktuell sind die meisten Leute nicht unterwegs, sie reisen nicht, die Reisebranche steckt in der Krise. Trotzdem hat sich heute in New York der Zimmervermittler Airbnb an die Börse gewagt und das mit mehr Erfolg als zunächst mal erwartet. Peter Mücke mit Einzelheiten.
Bei der Roadshow für potenzielle Investoren war das Unternehmen in der vergangenen Woche noch von einer Preisspanne von 44 bis 50 Dollar ausgegangen. Am Ende gingen die Aktien für 68 Dollar das Stück über den Tisch. Damit nahm Airbnb über Nacht rund 3,5 Milliarden Dollar ein und ist jetzt mit über 47 Milliarden Dollar bewertet, der größte Börsengang in den USA in diesem Jahr. Da spielt dann auch keine Rolle, dass Airbnb seit seiner Gründung 2008 noch kein Geld verdient hat. Auch wenn der Apartmentvermittler weniger unter der Corona-Krise leidet als die klassische Hotelbranche, brach der Umsatz um 2/3 ein. Zwar konnte Airbnb zuletzt einen Quartalsgewinn verzeichnen, unter dem Strich steht aber ein Verlust von knapp 700 Millionen Dollar in diesem Jahr. Als Reaktion verhängte das Unternehmen einen Einstellungsstopp und fuhr das Marketing herunter. Ziel ist es, in diesem Jahr noch 800 Millionen Dollar einzusparen. Das ehemalige Startup hat die Vermittlung von Apartments revolutioniert. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen aber in die Kritik und ins Visier der Steuerbehörden geraten. Viele Großstädte, auch in Deutschland, machen Airbnb für Wohnungsknappheit und steigende Mieten mitverantwortlich.
Peter Mücke über den Börsengang von Airbnb in New York. Jetzt die Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Wie schätzt man das bei Ihnen ein? Warum sind die Aktien so gefragt?
Ja, es ist ja schon ein bisschen angeklungen. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Mitten in diesen Corona-Zeiten, wo Reisen eingeschränkt in vielen Fällen gar nicht möglich ist, geht ein Apartmentvermittler an die Börse. Auf den zweiten Blick passt das aber doch ganz gut zusammen. Gerade weil Reisen schwieriger geworden ist, schauen viele, die sich auf den Weg machen, besonders genau hingreifen, eben gerne auf Privatunterkünfte zurück. Und was man eben auch nicht vergessen darf, in diesen Zeiten sind Tech-Werte wirklich gefragt. Airbnb als Apartmentvermittler gehört im weitesten Sinne dazu und es ist einfach sehr, sehr viel Geld im Markt. Die Europäische Zentralbank hat bei ihrer heutigen Sitzung ja noch einmal klar gemacht, an diesem Kurs festhalten zu wollen.
Ja, sie kauft noch mehr Anleihen als geplant. Bewegt das heute den Anleihenmarkt und den Euro?
Ja, die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,59 auf minus 0,62%. Der Euro wird mit einem Dollar 21,12 gehandelt. Und der DAX, der ist nach dem Entscheid am Nachmittag erst ins Minus gerutscht, kann sich aber jetzt von seinem Tagestief wieder erholen, steht jetzt nur noch leicht im Minus bei 13.313 Punkten.
Schauen wir noch auf einen Reisekonzern, dem es ganz und gar nicht gut geht. Das ist TUI, verbucht einen Milliardenverlust.
Und das hängt mit den Folgen der Corona-Pandemie zusammen. Wenn Flugzeuge am Boden sind, Kreuzfahrtschiffe im Hafen bleiben müssen, wenn es Reisebeschränkungen, zeitweise gar Reiseverbote gibt und das nicht nur in einer Region, sondern in weiten Teilen der Welt, dann hat das Folgen. TUI hat bereits mehrfach staatliche Hilfen in Anspruch genommen. Auf Dauer nutzt das allerdings wenig, wenn Geschäftsmodelle nicht oder nicht mehr richtig funktionieren. Der TUI-Chef hofft nun auf breit angelegte Corona-Tests. Menschen sollen beispielsweise getestet werden, bevor sie in ein Flugzeug steigen würden oder werden. Die Aktien werden dennoch in großem Stile verkauft. Sie geben mehr als 5% nach.
Kontrastprogramm heute HelloFresh, der Anbieter von Kochboxen.
Ja, eindeutig ein Gewinner in diesen Pandemiezeiten. Viele Menschen lassen sich Kochboxen mit den Lebensmitteln nach Hause liefern. Nicht nur einmal, sie machen das regelmäßig. HelloFresh hat bereits zum 5. Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben. Und ich denke mal, in den kommenden Monaten dürfte sich an den äußeren Rahmenbedingungen wenig ändern. Die Aktien von HelloFresh satte 13,5% im Plus.
Den großen Internetkonzern aus den USA droht derweil Ungemach, und zwar in ihrem Heimatland und auch in Deutschland und Frankreich.
Da geht es um Kartellrechtsverletzungen. Facebook beispielsweise gebe Unmengen von Geld aus, um kleinere Konkurrenten aufzukaufen. Google muss sich wegen angeblichem Missbrauch seiner Marktmacht vor Gericht verantworten. Google und Amazon sollen in Frankreich Millionenbußen zahlen. Der Vorwurf, Nutzer erhalten automatisch Cookies auf ihren Computern.
Und damit Werbung. Und jetzt noch ein Blick auf den Goldpreis.
Die Feinunze wird mit 1.833,80 Dollar gehandelt.
Danke für den Börsenbericht in Frankfurt, Claudia Werle. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk hier Kultur heute. Danke für Ihr Interesse. Bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss.